Ich möchte gleich, wir haben auch uns verabredet, keine große Einführung mehr zu machen, sondern ich möchte gerne gleich einsteigen in das Thema. Und was bietet sich da besser an als eine Grunddefinition? Die Weltgesundheitsorganisation hat 1998 eine Definition veröffentlicht der weiblichen Genitalverstümmelung, englisch Female Genital Mutilation, abgekürzt FGM. Ich werde dieses Kürzel einfach aus Gewohnheitsgründen öfter verwenden. Und ich habe vorhin schon ein paar Bemerkungen auch zur Terminologie gesagt, die ich bitte auch sehr ernst zu nehmen. Es ist im Grunde nicht viel anders als die tägliche ärztliche Herausforderung. Jedes Mal steht ein anderer Mensch vor einem mit einem anderen Kontext, mit einer anderen Sozialisation, vielleicht auch einer anderen Art von Sprache. Und ich muss als Arzt, wenn ich einigermaßen sinnvoll und ergebnisorientiert arbeiten möchte, muss ich mich eigentlich darauf einstellen, wen habe ich da vor mir und mit welchen Worten spreche ich ihn an, sodass er mich versteht und dass uns beiden irgendwie insofern geholfen wird, dass da auch ein Ergebnis dabei herauskommt. Und das ist dann immer anders. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn so ziemlich konträre Ausdrücke für den gleichen Sachverhalt vorliegen, dass man da einfach herausspüren lernt, wie ich dann jeweils in welcher Situation ich welche Worte verwende. Also das ist aber so elementar, diese Grunddefinition, dass ich sie kurz vorlesen werde. FGM umfasst alle Verfahren, die die teilweise oder vollständige Entfernung der weiblichen äußeren Genitalien oder deren Verletzung zum Ziel haben, sei es aus kulturellen oder anderen nicht therapeutischen Gründen. Das ist sehr weit gefasst. Und wenn wir auch in den, sagen wir mal, in den Alltag innerhalb Deutschlands schauen, dann kommt man so ein bisschen ins Grübeln, weil das eine oder andere Phänomen durchaus von dieser Definition auch erfasst wird. Da werde ich kurz nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Nun, das ist erstmal eine sehr allgemeine Definition, aber es gibt verschiedene Formen weiblicher Genitalverstümmelung und deswegen hat die Weltgesundheitsorganisation vier Formen definiert, die vielleicht für den Laien zunächst mal so ein bisschen verwirrend sein könnten, die aber im Grunde auf Grundtatsachen ausgerichtet sind, nämlich Typ 1 umfasst alles, was der Klitoris angetan wird. Typ 2 umfasst alles, was darüber hinaus auch den weiblichen Schamlippen angetan wird. Typ 3 umfasst die vollständige Entfernung oder mehr oder weniger vollständige Entfernung des gesamten äußeren Genitale. Zusätzlich werden bei diesem Typ die seitlichen Wundränder in der Mitte so zusammengefügt, dass der Scheideneingang weitgehend verschlossen ist, bis auf eine kleine Öffnung von 2, 3, 4, 5 Millimetern Durchmesser. Das nennt man auch Infibulation. Die Wortwahl geht zurück auf das lateinische Wort Fibula. Mit Fibula haben die alten Römer vor 2000 Jahren eine Spange bezeichnet, mit der die Römer ihre Togen über der Schulter zusammengehalten haben. Und dieses Zusammenhalten, das hat da wohl Pate gestanden bei der Benennung dieses Sachverhaltes, weil die Wundränder werden ja eben auch so zusammengeführt, um eben den Eingang zur Scheide zum weiblichen Genitale zu verschließen. Es hat auch den Namen pharaonische Beschneidung. Und das deutet hin auf den ganz in urferner Vergangenheit liegenden Ursprung dieser schädlichen Praxis. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Das sind also zunächst mal die drei Typen. Auf den Typ 4 werden wir dann noch zurückkommen. Dies ist für Nichtmediziner nochmal so eine Abbildung aus dem Anatomieatlas, um sich nochmal vor Augen zu führen, worüber wir hier sprechen, über welches Körpergebiet. Und selbstverständlich ist im oberen Bereich sind die Schamlippen rein aus didaktischen Gründen so auseinandergehalten, damit man eben das, was sich dazwischen noch verbirgt, um das deutlicher in Augenschein nehmen zu können. Normalerweise sind die Schamlippen selbstverständlich aneinanderliegend. Unten ist auch, das ist in dieser Seite des Atlases auch noch dargestellt, die verschiedenen Formen des sogenannten Jungfernhäutchens auf Deutsch oder des Hymen dargestellt, ist ein extra Thema, auch sehr brisant, weil damit ganz, ganz viel Unfug getrieben wird. Und nur das würde den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn ich darauf jetzt auch noch eingehen würde. Deswegen lassen wir es einfach so stehen. Wer sich dafür interessiert, kann mich gerne dann auch nochmal ansprechen. Da habe ich auch eine dezidierte Haltung dazu. Aber das ist dann eben doch ein Seitenthema, was jetzt nicht hier zum Thema gehört. Nun, um zu illustrieren, was da zunächst mal rein mit Worten definiert worden ist, zeige ich hier jetzt Abbildungen. Auf der linken Seite das unversehrte weibliche Genitale, auf der rechten Seite rot unterlegt der Bereich, der eben bei dem jeweiligen Typ entfernt wird. Nun werden Sie sich fragen, was hat denn jetzt die Abbildung des männlichen Genitale da noch verloren in dieser Folie? Meine Antwort: ganz viel, nämlich aus didaktischen Gründen zum Verständnis. Aus entwicklungsbiologischen Überlegungen heraus kann man nämlich die weiblichen Genitalorgane den männlichen Genitalorganen, die denen jeweils entsprechen, zuordnen. Wir alle als Menschen beginnen die ersten 7 bis 8 Embryonalwochen mit einer indifferenten Genitalanlage. Und aus dieser indifferenten Genitalanlage entwickelt sich dann ab der 7., 8. Embryonalwoche erst der weibliche und der männliche Phänotypus, sodass man eben da genau zuordnen kann, die Klitoris entspricht dem Penis. Nebenbei gesagt, so ein bisschen in Klammern, wenn immer von Adam, von dem ersten Menschen, der geschaffen worden ist, gesprochen wird, dann denken vor allen Dingen viele Männer, na, der erste Mensch war ein Mann. Weit gefehlt. Wenn wir auf die Embryonalentwicklung gucken, dann sehen wir, der erste Mensch ist androgyn, der hat beides in sich, Anlagen zu beidem. Und Entwicklungsbiologen sagen überdies, dass wenn schon irgendwie ein Geschlecht so mehr am Anfang stand, dann war es mehr wahrscheinlich das Weibliche. Also hat nichts damit zu tun, dass Adam irgendwie ein Mann war, sondern er war der Mensch schlechthin, aus dem sich dann Männliches und Weibliches entwickelt hat. Aber das nur nebenbei. Hier sehen wir also, manchmal wird ja gesagt, naja, die einfachste, in Anführungszeichen, einfachste Form weiblicher Genitalverstümmelung ist ja nicht so schlimm, wenn da so ein bisschen Klitoris abgeschnitten wird. Liebe Herren dieser Schöpfung, wenn ihr euch vorstellt, der Penis wird entfernt, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Das ist also das Entsprechende für Typ 1. Deswegen rede ich auch mit Bedacht nicht von Schweregraden, sondern einfach von Typ. So, kommen wir zum Typ 2. Sie sehen, rot unterlegt, jetzt auch wenigstens die inneren Schamlippen. Manchmal werden auch die äußeren auch noch mit beschädigt. Entwicklungsbiologisch entsprechen die Labien, die Schamlippen der Frau, dem Hodensack beim Mann. Das heißt, er würde bei diesem Typus, der Frau angetan wird, nicht nur den Penis verlieren, sondern auch noch seinen Hodensack. Einfach nur, um es deutlich zu machen. Diese beiden Typen, Typ 1 und 2, beschreiben etwa 80% aller weltweit betroffenen Frauen, die von FGM betroffen sind. Zum Typ 3, also der Infibulation, gehören etwa 15% aller Betroffenen, wobei ich von vornherein darauf hinweise, dass alle Angaben von Zahlen Schall und Rauch sind. Weil es sind einfach Schätzungen. Wir haben auch keine Chance, irgendwie präzise, vielleicht noch hinterm Komma anzugebende Prozentzahlen hinzukriegen, sondern es sind Schätzungen, wo man so ungefähr sich eine Vorstellung bildet, wie ist denn das Verteilungsverhältnis etwa? Also das einfach nur noch dazu gesagt. Aber wichtig ist zu wissen, dass es Länder oder auch Landesteile gibt, in denen 100% aller Frauen von einem bestimmten Typus dieser Genitalverstümmelung betroffen sind. Das heißt aber, für das Erleben, für das Bewusstsein dieser Menschen, alle sind so. Und das ist ein Phänomen, wer den Film Wüstenblume mal gesehen hat, der war ja 2012 ungefähr so überall in den Kinos, der erinnert sich vielleicht an eine Szene, wo die Betroffene, die also als wahres Diri dargestellt wird, mit ihrer englischen Freundin da eben so ein bisschen näher in Kontakt kommt und wo beide völlig entsetzt sind, den jeweils anderen Genitalzustand wahrzunehmen am anderen. Das heißt, wir gehen wie selbstverständlich davon aus, alle sind unversehrt. Frauen, die aus Regionen kommen, wo alle Frauen von dem gleichen Typus betroffen sind, gehen davon aus, alle Frauen auf dieser Welt sind eben so. Das gehört zum Frausein dazu. Und das ist wichtig zu wissen, dass das auch nochmal eine ganz, ganz traumatisierende, schmerzhafte Erkenntnis ist, wenn man als Betroffene, der etwas gestohlen, weggenommen worden ist, erkennt, ja, ich gehöre ja auf dieser Welt zu einer großen, aber eben doch zu einer Minderheit und die meisten anderen Frauen sind gar nicht davon betroffen. Wie furchtbar diese Erkenntnis ist. Wir haben das sozusagen vorweg zu berücksichtigen und aufzufangen, dass man da auch an so eine Erkenntnis eventuell behutsam nur ranführt, damit eben nicht so ein wie ein Fallbeil der Erkenntnis da kommt in das Bewusstsein hinein. Das ist ganz wichtig. Gerne.
Sind ja die neuen Medien eigentlich gute Transportmittel für andere Lebensweisen auf der Welt und Unversehrte? Kommt das in diesen Ländern auch schon an bei Frauen, dass sich da was ändert? Also früher waren die afrikanischen Länder ja sozusagen abgeschnitten von Informationen.
Ja.
Und kann man jetzt darauf achten, dass da was transportiert wird von Frauen, auch die woanders hingesiedelt sind?
Also ich will mal so sagen, wir können selbstverständlich, wir können davon ausgehen, jede positive Information, auch wenn sie gar nicht so positiv ist, ist natürlich eine Hilfe. Gerade in der Überwindung auch solcher schädlichen Praxen. Ja, das ist der eine Punkt. Aber bis jedenfalls vor kurzer Zeit war das einzige Medium, was auch in der letzten Nomadenhütte stand, ein Transistor. Und da sehen Sie nichts. Das ist nicht visuell. Das ist nur auditiv. Ja? Aber naja, gut, wenn im Radio diskutiert wird darüber, dann ist es auch hilfreich. Selbstverständlich. Das stimmt. Aber auch das Visuelle, das haben wir jetzt mit den Smartphones. Und das Interessante ist, manche Länder mit beschränkten Ressourcen überspringen einen Entwicklungszustand, den wir hier eben über Jahrzehnte gehabt haben. Und die, gerade in der jungen Generation, die laufen viele, auch wenn die gar sonst nicht viel haben an finanziellen Ressourcen, mit dem Smartphone rum. Und die haben die Chance, dann eben da mehr Anschluss zu kriegen, ans Internet zum Beispiel auch. Ne? Also da sehe ich Hoffnung, aber das muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ja, bitte.
Der Rüdiger Nebel.
Ja, aber können wir das vielleicht ein bisschen beiseite lassen, weil der ist, ja.
Dass viele Länder jetzt dieses Gesetz auch, also dieses Gesetz der Beschneidung auch verboten haben.
Auch nein, also da muss ich was klarstellen. Rüdiger Nebel setzt auf die Religion, auf den Islam und versucht im islamische Geistliche, ich kenne ihn persönlich, versucht islamische Geistliche dazu zu bewegen, eine Fatwa gegen FDM zu veröffentlichen. Leider Gottes, eine ist 2006 eben in Ägypten zum Beispiel erlassen worden und es hat sich wenig geändert daraufhin. Ja? Also man muss einfach irgendwie dann gucken, was wird daraus. Ja? Das ist eine gute Idee, aber eben auch wieder nur ein Teilbereich. Da können wir gerne drüber diskutieren nachher. Aber Tajit hat alle Verdienste und so weiter, alles wunderbar. Nur man muss das in seinem Kontext sehen, in seinem Stellenwert. Ja? Ich will das auch nicht abwerten. Aber es hat eben auch nur seinen Platz. Das ist vielleicht ganz wichtig, das dazu zu wissen. Bei allem Respekt vor Herrn Nebel.
Also Sie sehen das nicht als Erfolg?
Sehr bedingt, sehr begrenzt. Ja, die Religion ist ein Baustein, aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist Information. Dass sozusagen auf der Gefühlsebene, auf der religiösen Gefühlsebene, dann auch eine Umpolung passiert. Ja, dass die religiösen Führer eben darauf hinweisen, auf die Tatsache, dass die Religion das ja gar nicht vorschreibt. Obwohl alle Gläubigen glauben, die Religion verlangt es von ihnen. Ob Christen, Muslime, egal wer. Ja, die glauben ja, das würde die Religion vorschreiben. Aber wir greifen jetzt einen Punkt vor, der hier in meinem Vortrag kommt. Ja? Okay. Gut, also das waren jetzt so wichtige Zusatzbemerkungen. Jetzt sind wir bei Typ 3. Sie sehen rot unterlegt die Schnittfläche, die entsteht, wenn eben infibuliert wird. Und in der Mitte kann man so eine gewisse Vorstellung bekommen, wie das Resultat dann aussieht. Jetzt kann man sich fragen, ups, das Radio ist ein bisschen unterbelichtet, ist runtergefallen. So, jetzt geht es wahrscheinlich wieder besser. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie ist denn das? Ne? Wie kriegt man denn die Wundränder da von der Seite her aneinander? Nun, da es überwiegend, über 90% aller dieser Prozeduren irgendwo auf dem Feld oder in der Hütte stattfindet, wird das verwendet, was am meisten zur Verfügung steht. Und überall in den warmen Zonen dieser Gegend, dieser Welt, stehen Dornensträucher rum. Und dann verwendet man eben ganz überwiegend, ganz häufig diese Dornen von den Dornensträuchern. Und das ist dann stilisiert, gezeichnet, so kann man das sehen. Ja, angedeutet, da bin ich mal gefragt worden, wie kann man das in einen Film einbauen, der eben auch solche Dinge erklärt. Dann habe ich erstmal was vorgezeichnet, ein professioneller Zeichner hat das dann eben in so eine Animation umgesetzt und da hat man ungefähr eine Vorstellung, wie das ist. Oder eine andere Form, die auch verbreitet ist, ist, dass von den mehreren Frauen, die dann meistens anwesend sind, alleine schon, um das arme Opfer festzuhalten, damit es sich nicht wehrt, eine Frau zieht dann die Wundränder nach vorne und eine andere schiebt von der Seite diese Stöckchen dagegen und dann werden die vorne und hinten zusammengebunden, damit das dann zusammenheilen soll. Ein weiteres Zusammenbinden findet auch statt, nämlich die Beine werden für einige Wochen, 5-6 Wochen lang zusammengebunden, in der Vorstellung, für einen Mediziner ziemlich fragwürdigen Vorstellung, dass das dann besser zusammenheilen würde, weil die Beine nicht gespreizt werden und dann eben kein mechanischer Zug entsteht. Aber was sonst passiert, nämlich dass alle Ausscheidungen über diesen Bereich da irgendwie abfließen müssen, ob Stuhl oder Urin, das ist dann nicht bedacht und das kann man sich als Mediziner nur wie eine Horrorvorstellung vorstellen, weil man sich wundert, dass überhaupt ein Mädchen da heilt unter solchen Bedingungen. Abgesehen von der Immobilisation nach einer Erzeugung eines großen Wundgebietes, wo wir ja seit Jahrzehnten in der Medizin wissen, wie wichtig Frühmobilisation nach jedem Eingriff ist, ja, um eben Embolien, also Blutgerinnsel und so weiter vorzubeugen. Das ist also das und das Resultat, um das nochmal ein bisschen deutlich zu machen, ist dann so. Und ich habe seit 10 Jahren eine Sondersprechstunde für betroffene Frauen eingerichtet und habe da alle Varianten gesehen, die man sich nur vorstellen kann. Und das fängt eben an von 3 Millimeter ungefähr Durchmesser, kann auch mal 1,5 Zentimeter sein, aber eben das ist so eigentlich auch gewollt, ja, dass das nahezu vollständig verschlossen ist. Und das Problem, was dabei entsteht, ist, alle Sekrete, die eigentlich da rausfließen sollen, Urin, Menstrualsekret, die können sich nur rausquälen. Am Anfang der Beschäftigung mit diesem Problem in den 80er, 70er, 80er Jahren haben Aktivistinnen in den Ländern mal eine Umfrage gestartet, wo eben infibuliert wurde, haben gefragt, haben sie Probleme mit Wasserlassen? Und dann kam die Antwort, nein. Und dann haben die sich gewundert, angesichts solcher Verhältnisse kann es doch nicht sein, dass die keine Probleme beim Wasserlassen haben. Und dann haben sie sich hingesetzt und überlegt, woran liegt das, dass die Antwort nein hieß. Und dann sind Sie irgendwie, Gott sei Dank, doch drauf gekommen, die Frage ist falsch gestellt. Sie haben dann gefragt, wie lange brauchen Sie zum Wasserlassen? Und dann kamen Antworten 20, 30, 40 Minuten. Was Sie alle, sofern Sie weiblich sind, eben in ein, zwei Minuten bewerkstelligen, dauert dann eben so lange. Kann man sich auch vorstellen. Und man kann sich genauso ganz leicht vorstellen, dass eben ein Menstrualsekret nicht in den wenigen Tagen da sich entleert, sondern dass das dann sich einfach hinzieht und dass beide Sekretarten, Urin und auch das Blut, sich staut. Und Blut und Urin sind ideale Nährböden für Bakterien. Das heißt, die Infektionsgefahr, dass sich da Infektionen breit machen und dann auch hochwandern in die Harnwege bis zu den Nieren hoch oder in die Genitalorgane und da eben ihr Unwesen treiben, heißt eben auch zu Vereiterungen, zu Verklebungen der Eileiter führen. Und genau das Gegenteil von dem, was propagiert wird mit der Genitalbeschneidung, nämlich die Förderung der Fruchtbarkeit. Das Gegenteil ist der Fall medizinisch gesehen. Es wird eben in Frage gestellt. Es wird oftmals eben zu einer Unfruchtbarkeit führen. Das sind Dinge, die einfach auch in den Prävalenzländern, in den Anwendergesellschaften als Information verbreitet werden müssen. Es ist ja logisch, man kann es nachvollziehen. Aber wenn man es nicht weiß, dann glaubt man die Lügen, die eben seit Jahrtausenden darüber verbreitet werden. Das ist ganz einfach, wie mit vielen anderen Dingen auch. Hier ist eine Karte, die eigentlich zu einer Weltkarte vergrößert werden müsste. Es ist wahr, von den 54 Ländern Afrikas gibt es 28, seit Entstehen des Südsudan 29, in denen FGM angewendet wird, also sogenannte Prävalenzländer. Darüber hinaus gibt es aber eben auch weit nach Asien hinein, nach Amerika und durch die Migrationsbewegung letztendlich auf allen Teilen dieser Welt Menschen, die von FGM betroffen sind oder es anwenden auch. Und Sie sehen da auch, spiegelt sich nicht. Irak, Nordirak, das Kurdengebiet, das wissen wir erst seit dem Sturz Saddam Husseins. Vorher war das eine hermetische Diktatur und da konnten keine Recherchen gemacht werden. Seitdem er weg ist, haben Frauenorganisationen sich da engagiert, Kurdinnen auch, die dann herausgefunden haben, das ist heute bestätigtes Wissen, 60-80% aller Kurdinnen sind von FGM betroffen. Egal, ob sie aus Syrien, ob sie aus Irak, ob sie aus Iran oder der Türkei kommen. Das ist etwas, was für uns heute relativ neu ist. Wir müssen aber damit rechnen, dass die vielen syrischen Flüchtlingsfrauen durchaus zu den Betroffenen gehören könnten. Und genauso sieht man eben auch der Südteil der arabischen Halbinsel ist betroffen und dann eben quer in dem heißesten Gürtel Afrikas, in Nordafrika, mit Ausnahme Ägyptens eher nicht, also in den Maghreb-Staaten eher nicht. Ich sage das mit aller Vorsicht. Vielleicht werden wir eines Tages hören, dass eben auch bei den Berberstämmen oder sonst irgendwo das doch praktiziert wird. Genauso wie wir viele Jahre eben von anderen Weltgegenden das auch nicht wussten. Also mit allem Vorbehalt, man weiß ziemlich gut, dass in Südafrika das auch nicht praktiziert wird. Sie sehen aber da auch, einerseits sehen Sie die Staatsgrenzen als Linien und Sie sehen, dass die dunklere Fläche Infibulation und die etwas mehr violett erscheinende Fläche Typ 2, dass das sich gar nicht nach Staatsgrenzen hält. Das sind ethnische Grenzen und diese Staatsgrenzen sind ja von den Kolonialmächten gezogen worden, häufig sehr willkürlich. Und deswegen ist das völlig inkongruent, was die Staatsgrenzen anbelangt. Deswegen müssen wir immer von Regionen und nicht von Ländern reden. Von Ethnien und nicht von Ländern. Natürlich, wir haben die Länder nun mal und dann muss man eben das Wissen generieren, dass man für jedes Land genau weiß, welche Prozentzahlen liegen davor und welche Ethnien betrifft das innerhalb dieser Länder. Nur dann kommen wir wirklich zu einer konkreten Anschauung. Hier sehen wir die Erweiterung der Landkarte nach Südostasien hin. Und überall, wo die blauen Ballons sind, da ist in den letzten Jahren herausgefunden worden, dass dort eben auch genital verstümmelt wird. Meistens nach Typ 1 oder Typ 4, den wir gleich noch zu besprechen haben. Indonesien ist ja derjenige Staat auf dieser Erde mit der größten muslimischen Bevölkerung. Und in Indonesien hat es vor 3 Jahren ein Bestreben gegeben, FGM gesetzlich zu verankern, nicht zu verbieten. Und nachdem, Gott sei Dank, weltweit so viel Aufmerksamkeit da war, Proteststürme dann der indonesischen Regierung zu präsentieren, ist das dann wieder in der Schublade verschwunden. Ich fürchte, einfach nur da liegen gelassen, bis zu einem nächsten günstigen Gelegenheit, dass wieder rausgeholt werden kann. Aber im Moment ist mindestens dieser schreckliche Ansatz weg. Man sieht aber an diesem Beispiel, wie wichtig es ist, ein globales Bewusstsein zu entwickeln. Denn jeder auf dieser Erde hat ein Recht, dass wir uns gegenseitig schützen durch unser Bewusstsein. Sie sehen die Länder aufgezählt, ich brauche das jetzt nicht noch vorzulesen. Aber ja, soll ich? Ah, gut, gerne. Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Indien, Pakistan. Ja, wobei gerade Indien und Pakistan sicherlich Länder sind, die sind so groß, dass da nur Teile, nur bestimmte Ethnien das praktizieren, reicht aber. Jede einzelne betroffene Frau und Mädchen ist eins zu viel. Das ist ganz klar. Also, wie ist das definiert? Eigentlich so, alles was von Typ 1, von der Beschreibung von Typ 1 bis 3 nicht erfasst ist, geht nach Typ 4. Also alle anderen schädigenden Eingriffe, die die weiblichen Genitalien verletzen und keinem medizinischen Zweck dienen, zum Beispiel einstechen, durchbohren, einschneiden, ausschaben, ausbrennen, verätzen, dehnen und noch viele andere Dinge, die einem kranken Hirn entsprungen sind. All das ist dann eben Typ 4. Und wir müssen uns aber trotzdem klar machen, alle diese Typisierungen, diese Beschreibungen, ist der im Grunde vergebliche Versuch, irgendwie eine Art von Klassifikation, eine Art von Ordnung in dieses schreckliche Gebiet hineinzubringen. Aber in jedem konkreten Dorf, in jeder Familie oder in jedem Land, wo das stattfindet, da kümmert sich natürlich keiner nach dieser Klassifikation, sondern da wird das gemacht, was seit Generationen, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden eben dort praktiziert worden ist. Und das ist sehr variationsreich, das kann ich Ihnen aus eigener Anschauung sagen. Ich bin manchmal genötigt, bei meinen Gutachten eben zu schreiben, Typ 2 bis 3, weil es irgendwo dazwischen liegt. Nur als Beispiel. Also jede Variation ist denkbar. Nun, ich habe nicht geruht, auf Basis dieser Definition, dieser allgemeinen Definition, auch mich mal zu informieren, was gibt es denn hier in Deutschland. Und Düsseldorf ist ja so das Mekka der Schönheitschirurgie, wo, glaube ich, die größte Dichte an Praxen und Kliniken existiert, die für viel Geld unnütze Eingriffe machen, also nach meiner Empfindung unnütze Eingriffe. Und da wird eben auch Intimchirurgie betrieben. Und ich habe das Wort mal eingegeben, Düsseldorf dazu, und das hat 20.000 Ergebnisse geliefert. Und da wurden dann am häufigsten angeboten folgende Operationen: Labienverkleinerung, Hymenalrekonstruktion, Klitoriskorrektur, was auch immer darunter zu verstehen sein mag, Mons-Pubis-Korrektur, Vaginalstraffung, G-Punkt-Intensivierung. Da kommt der Fachmann ins Grübeln und fragt sich, was ist denn das und was wird da bezweckt damit? Ich weiß schon, was die da machen, aber trotzdem stelle ich diese Frage. Und dann wird das auch noch in eine wissenschaftliche Veröffentlichung verpackt von den Herren, die damit zigtausende Geld verdienen. Und Sie sehen eben so ein bisschen, mich hat das erinnert an den Film Avatar, ja, also wo dann hier rot unterlegt das dargestellt ist, was abzutragen wäre. Und dann wird eben die berühmte Vorher-Nachher-Konfrontation vollzogen. Und da haben Sie ein relativ normales weibliches äußeres Genitale. Und da haben Sie eigentlich ein infantiles weibliches äußeres Genitale. Also diese, das Bestreben einer Reinfantilisierung des Genitale der Menschen. Ja, auch mit diesem Rasieren und so weiter. Ja, das ist ja auch ein Trend, der seit 20 Jahren ungefähr um sich greift, wie eine Virusepidemie. Das ist eben auch diese Reinfantilisierung. Man möchte nicht erwachsen werden, so ungefähr. Ja? Das scheint dahinter zu stecken. Aber viel schlimmer, auf mich wirkt das eben einfach wie eine Abbildung einer weiblichen Genitalverstümmelung Typ sei. Denn Sie sehen hier, es ist geplant, auch die Klitoris zu verstümmeln und natürlich auch die Labien. Also Typ 2. Und da kommt man dann schon irgendwo ins Grübeln und sagt sich, ist das wirklich so eine Tradition von den Barbaren da im Süden? Oder ist das vielleicht auch etwas, was uns betrifft? Denn das wird ja freiwillig gemacht. Da wird Tausende von Euro auf den Tisch gelegt dafür. Aber was steht dahinter? Der Druck, der psychologische Druck von Medien, von Vorstellungen, von sozusagen herumwabernder Psychologie, ja, wie man zu sein hat, das ist sozusagen die Luxusvariante von dem, was in den Anwenderländern von FGM keine Luxusvariante ist, sondern wo einfach ein massiver gesellschaftlicher Druck so verinnerlicht wird, dass man da so ohne weiteres eben nicht aussteigen kann. Aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Bitte?
Also für mich zeigt sich schon ein Unterschied. Also jetzt weiß ich, ob das richtig ist, aber da geht es ja um Aussehen, wie man sich vorstellt, wie eine Frau unten auszusehen hat.
Genau.
Das ist ja das Wünschen. Aber das, was ich, was Genitalbestimmung ist, ist doch, dass der Frau Lust genommen wird, die hat so Schmerzen haben.
Da bin ich total bei Ihnen.
Ja, da geht es um was um Kontrolle und um, ich weiß nicht, oder um Aberglauben, ich habe mal gelesen.
Ja, ja.
Das ist teilweise die Vorstellung, dass in die Genitale der Frau das Böse der Welt ist und das Schlechte.
Ich kann da gerne viel erzählen. Ja, wenn wir den ganzen Nachmittag hätten, könnte ich Ihnen ganz viel erzählen. Stimmt, ist alles richtig. Deswegen habe ich das versucht, jetzt so in ein paar wenigen Worten zu charakterisieren. Das herumwabernde Vorstellungswesen in unserer Gesellschaft, ganz modern, wir sind ja alle ganz modern natürlich, ne? Und dann unterzieht man sich freiwillig solchen Druck, ja, den man glaubt, spüren zu müssen. Man braucht ihn eigentlich gar nicht zu spüren, ja, aber manche glauben, das spüren zu müssen. Und dort ist es eben etwas ganz tief Verankertes, aus der Vergangenheit tausende von Jahren tradiert, wo ich eben dann auch in Eritrea immer wieder gehört habe, deep-rooted tradition, also tief verwurzelte Tradition. Ja? Und klar, das ist verinnerlicht. Und das kann dann aufgebrochen werden, wenn wirklich Information und Bildung dazukommt, dann fällt es wie Schuppen von den Augen. Hätten wir das gewusst, ist auch wieder ein Zitat aus den Dörfern, ja, hätten wir das schon eher gewusst, wir hätten sofort damit aufgehört.
Ja, so, hätte Fahrrad kennen, Entschuldigung.
Ja, nur das ist im wahrsten Sinne des Wortes blutige Realität. Ja, das ist dann nicht Theorie. Und das ist das Problem. Ja, und natürlich, da einmal Luxusproblem, ja, und auf der anderen Seite eben wirklich etwas Existenzielles. Und da lege ich großen Wert, da danke ich Ihnen auch für Ihren Beitrag, da lege ich großen Wert drauf, auch diesen Unterschied dann zu sehen. Ja, aber trotzdem, wir sollen schon auch immer vor die eigene Tür mal gucken, um nicht überheblich zu werden und sagen, was machen die denn da für schreckliche Sachen? Es gibt ein schönes Buch, Die Reden des Papalangi, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, das ist so angelegt, dass ein Südseekönig einen Botschafter in die westliche Welt schickt, um zu berichten, wie ein Forscher, also so quasi umgekehrte Forschungsreise, zu berichten, wie die da leben in diesen industrialisierten Ländern. Und das ist herrlich wie das plötzlich mal die Perspektivwechsel um 180 Grad, wie die sie also das alles ganz empörend finden, was hier für uns so selbstverständlich ist. Herrlich. Kann ich nur empfehlen als Lektüre bei der nächsten Ferienreise. Gut. Ja.
Zu diesen barbarischen Sachen, das sind also zwei Dinge. Also ich bin bei der Profamia und wir haben eine Gynäkologin, die sagt, sie findet es ganz erschreckend, wenn Patientinnen zu ihr kommen, um die schlechte Operation zu reparieren, dass die Labien einfach abgeschnitten werden, ja, keine Keilschnitte und sowas. Die sagt, also ihre Kollegen, Schönheitsoperateure, ja, schneiden auch noch schlecht. Also sozusagen eine Reparatur.
Der Reparatur.
Eine Reparatur machen. Ja. Also das finde ich hier unter unseren Bedingungen noch, also das da fehlen mir die Worte für barbarisch. Ja? Und als zweites wollte ich den Aspekt reinbringen, wir sind ja feste Vertreterinnen von Sexualpädagogik. Mhm. Und wenn wir den jungen Menschen ihre Geschlechtsteile nahe bringen, also auch so, wie Sie uns das jetzt zeigen, wie unterschiedlich sehen Frauen und Männer aus, erleben wir es immer wieder, dass wir der Pornografie bezichtigt werden, der Erwachsenen,
ja,
der Eltern, dass wir den Menschen, da könnte ich Ihnen auch sagen, eben ein Spiegel, ne? Aber wenn wir denen zeigen, schau, so siehst du aus, und so siehst du aus, wenn du 14 bist, und so siehst du aus, wenn du vielleicht 60 bist, Kinder bekommen oder so, ne? Dass sich verändert und das Leben woanders aussieht, aber doch ähnlich, haben wir es ab und an schwer, dass wir hier in Deutschland unseren Frauen zeigen dürfen, wie sie eigentlich untenrum, ja, Anführungsstrichen, aussehen. Haben wir Germany's Next Topmodel? Starken, denen aber die Brüste aufgepimpt werden, ne? Wo ein Schönheitsideal bei den jungen Frauen und Mädchen entsteht, dem wir manchmal schlecht entgegentreten können.
Ja, das ist, was ich meine, dieses herumwabernde Vorstellungsideal, was da...
Und mir wird ganz übel, wenn ich diese Schönheitsoperationen am Geschlecht sehe.
Ja. Also ich kann das alles bestätigen, was Sie sagen. Ich habe selber auch solche verfuschten Resultate gesehen. Das ist wirklich herzzerreißend eigentlich. Irgendwo könnte man zynisch sagen, selber schuld, aber das wäre dann auch nicht empathisch. Ja? Aber trotzdem, es ist furchtbar. Es ist einfach furchtbar. Und das andere, ich habe seit Jahrzehnten bei meiner gynäkologischen Untersuchung immer einen Spiegel liegen und biete an, Sie dürfen gerne mit dem Spiegel mitgucken. Und das ist so ungefähr 50-50. Ja, dass einige Frauen sagen, na, um Gottes Willen. Und andere sind sehr interessiert und sagen, oh, das hat mir aber zum ersten Mal jetzt jemand angeboten. Ja, was eigentlich völlig normal und selbstverständlich sein könnte. Ja? Und das man dann einfach erklärt. Und da sieht man auch, wie viel Unwissen auch hier in Deutschland einfach da ist, ja? über solche Dinge. Rein anatomisch-physiologische Gegebenheiten. Auch die ganzen Sexualprobleme. Kann man auf ein paar wenige Nenner runterbrechen. Die ganzen meisten Fälle davon lassen sich durch ein nettes Gespräch einfach lösen. Ja? Aber nur die Verklemmtheit, ja, die hindert uns ja. Ja, und die Proteste, die sie kriegen, ist nichts anderes als die Verklemmtheit, die ich schon in den 50er Jahren als Kind erlebt habe.
Jetzt haben wir ja mit dem großen Zeigefinger, können wir ja jetzt auf die Menschen zeigen, die zu uns.
Na Gott sei Dank, ja, genau.
Das ist perfide.
Ja. Endlich können wir von unseren Problemen wieder ablenken. Ja, gut, aber lassen wir es. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie viele Betroffene gibt es denn eigentlich? Vielleicht manche wissen ja, wie viele Betroffene von HIV-AIDS es gibt weltweit. 35 Millionen. Hier haben wir ein Phänomen, bis vor wenigen Monaten habe ich gesagt, mindestens 3-4 Mal so viel, wie von HIV-AIDS betroffen sind. Dummerweise handelt es sich ja nur um Frauen, insofern ist das nicht so wichtig, ja, dass da so viele davon betroffen sind. Aber immerhin, wir haben lange Jahre von etwa 130 bis 150 Millionen betroffenen Mädchen weltweit gesprochen. Und Sie werden gleich sehen, das hat sich noch verschlechtert, die ganze Situation. Mussten wir und müssen wir weiterhin damit rechnen, dass etwa pro Jahr 2 bis 3 Millionen Mädchen hinzukommen zum Kreis der Betroffenen. Und das ist durch die Migration vor allen Dingen, inzwischen über 70 Länder dieser Erde sind, in denen von FGM betroffene Menschen leben. Und teilweise diese Tradition auch weiter fortsetzen. In den Prävalenzländern ohnehin, aber auch in der Diaspora. Wir kennen ja den Diaspora-Effekt. Ja, ich habe in Südamerika mal erlebt, dass da so deutsche Aussiedlerinseln sind, wo noch 70 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs immer noch Bilder vom Kaiser Wilhelm hängen. Ja, also nur als Beispiel. Und von dem anderen Herrn will ich gar nicht reden. Dass eben immer da, wo man weg ist von dem Ursprungsgebiet, man krampfhaft irgendwo das vielleicht auch braucht, als Stütze an Traditionen festzuhalten, während die Ursprungsgesellschaft schon längst sich weiterentwickelt hat. Und dieses Phänomen haben wir auch in Bezug auf FGM. Es gibt Communities auch in Deutschland, wo stockkonservative Ideen immer noch da sind, und wo eben auch der Versuch ständig und teilweise auch erfolgreich unternommen wird, die also nachkommenden Mädchen auch noch zu beschneiden. Sei es über eine Ferienbeschneidung in den Ursprungsländern der Vorfahren, sei es, dass jemand eingeflogen wird, sei es, dass man ins europäische Ausland geht und da was machen lässt, oder sei es hier auch am Küchentisch in Deutschland. All diese Dinge müssen angenommen werden, obwohl wir keine gerichtsfesten Beweise dafür haben. Aber das bedarf es eigentlich auch nicht, um sich vorzustellen, dass wir alle besonders gut informiert sein müssen, um auch die Mädchen in den Kindergärten, in den Schulen zu schützen und das Gespür zu bekommen, ohne zu diskriminieren, wohlgemerkt ohne zu diskriminieren, dahingehend zu schützen, dass wenn man herausfindet, da bahnt sich vielleicht was an, dass man das vielleicht doch verhindern kann. Das ist ein spezielles Thema, Unterthema bei FGM, aber das ist auch wichtig. In der akuten Flüchtlingsversorgungssituation noch nicht so stark, aber wir haben ja auch frühere Flüchtlingswellen, 80er Jahre, 90er Jahre und so weiter, wo eben auch aus Prävalenzländern Menschen gekommen sind und wo es durchaus Sinn macht, mit den Communities, die sich heute in den großen Städten Deutschlands etabliert haben, da in Kontakt zu kommen, Arbeit zu kommen, was ich eben an verschiedenen Stellen, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, auch schon gemacht habe mit großem Erfolg und was sich eben ungeheuer lohnt, auch menschlich einfach befriedigend ist, weil man kann den Menschen helfen, voranzukommen in ihrer eigenen Entwicklung. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Stichwort an dieser Stelle auch wieder. So, Februar 2016 wurde von UNICEF und dann eben auch von der WHO veröffentlicht, dass wir die Zahlen der Betroffenen, von FGM-Betroffenen, nach oben korrigieren müssen. Inzwischen ist offiziell das so verbreitet, dass wir etwa von 200 Millionen betroffenen Frauen weltweit ausgehen müssen. Die Diskrepanz erklärt sich so, dass eben zum ersten Mal auch der indonesische Staat Zahlen über die eigenen Betroffenen veröffentlicht hat und dass natürlich auch das Bevölkerungswachstum dazu geführt hat, dass natürlich auch noch mehr Betroffene da sind. Ich ziehe mir meinen Sakko aus, Sie werden das entschuldigen. Einerseits ist es vielleicht auch das kommende Frühlingswetter, auf der anderen Seite ist es auch mein Engagement, was mich einfach warm werden lässt und deswegen bitte Entschuldigung, dass ich das jetzt ablege. So, also 200 Millionen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir kommen zu den Komplikationen, denn das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der gewusst werden muss, auch von den Anwendern gewusst werden sollte, damit sie einfach begreifen, wir müssen weg davon. Sinnvollerweise teilt man das auf in Früh- und Spätkomplikationen, also etwas, was sofort innerhalb von Stunden passiert und etwas, was eben lebenslang vielleicht schlimmstenfalls begleitet. Logischerweise Blutungen, Infektionen, Verletzungen, Kollaps, schmerzbedingter Kollaps, so als wichtige Stichworte. Es werden ja mittelgroße Blutgefäße durchtrennt. Und selbstverständlich wissen die Anwender nichts über eine medizinische Blutstillung. Auch da wieder, schauen wir mal in den mitteleuropäischen Alltag, hat sich jemand geschnitten, guckt drauf, wie das Blut so rausfließt. Och, es blutet. statt einfach den anderen Finger zu nehmen und drauf zu drücken. Dann wäre die Sache erledigt. Ganz einfach. Das ist aber auch bei uns nicht so weit verbreitet. Ja? Und selbstverständlich eben dort auch nicht. Ja? Und wir haben nur Schätzungen. Ich bin oft gefragt worden, wie viele Mädchen sterben denn sofort nach diesem Eingriff? Antwort, wir wissen es nicht. Warum nicht? Das ist wieder ein kultureller Grund, der dahinter steht. In den Anwendergesellschaften ist es ein absolutes Tabu, über Sexualität zu reden. Ein noch größeres Tabu ist es, über Beschneidung zu reden, über FGM zu reden. Das heißt, noch nicht mal mit der Mutter, mit der Freundin, mit der Schwester oder mit sonst wem darf man darüber reden. Man darf überhaupt nicht darüber reden. Und jetzt stellen Sie sich vor, da wird so ein kleines Mädchen irgendwo aufs Feld geführt oder in eine dunkle Hütte und da wird dieser Vorgang vorgenommen und es stirbt. Die Folge davon ist, dieses Mädchen hat nie gelebt. Stille. Darüber wird nicht gesprochen. Und wenn über jemanden nicht gesprochen wird, dann hat er nie gelebt. Jedenfalls im Bewusstsein der übrigen Menschen nicht. Ich kenne einige Frauen, die so, wenn man dann fragt nach der Vorgeschichte, Familie und so weiter, die dann sagen, ja, ich glaube, ich hatte auch mal eine Schwester, aber was damit passiert ist, weiß ich nicht. Dann klingeln alle Alarmglocken und dann weiß man eigentlich, ja, die ist gestorben. Jetzt gehen Sie aber mal als westliche Forscherin, ich will mal gar nicht von Männern reden, gehen Sie mal in die Dörfer und fragen, wie viele Mädchen sind denn hier an FGM gestorben. Dann blicken Sie in verständnislose Gesichter, weil die sagen sich, was will die Frau? Was ist das für eine Frage? Und da sieht man, wie wichtig transkulturelle Kompetenz ist. Ja, ja, auch an so einer eklatanten Stelle erst recht, aber auch ganz sensibel im Alltag hier in Deutschland natürlich. Ne? Und insofern, Sie können es nicht rauskriegen, aber Schätzungen von ernstzunehmenden Organisationen gehen dahin, bis zu einem Viertel aller Mädchen, die da beschnitten werden, sterben sofort. An Verblutung, ganz wesentlich, an Infektionen. Das wird ja unter total unhygienischen Verhältnissen gemacht, mit Instrumenten, die nie irgendwas von Putzen oder Säubern erlebt haben. Und da komme ich aber auch noch gleich drauf. Und das verbreitet selbstverständlich auch so Seuchen wie HIV-AIDS oder Hepatitis oder sonst irgendwas. Wundstarrkrampf, alles Mögliche. Alles ist möglich, was dann in diese Wunden eindringen kann. Infektion, septischer Schock, also Blutvergiftung, sagt man auf Deutsch, und dann eben auch der Tod. Verletzung von Nachbarorganen, das Augenlicht von den Beschneiderinnen ist häufig nicht mehr so sehr gut oder die Beleuchtung ist schlecht und vielleicht rutscht sie auch mit ihrem schneidenden Gegenstand irgendwie ab, weil eine unwillkürliche Abwehrbewegung da ist oder Knochenbrüche, weil das so ein unsäglicher Schmerz ist und das Kind sich doch wehrt. Und eben der Schmerz ist so schrecklich, dass er eben durchaus auch zu einem Kollaps und vielleicht sogar im Einzelfall zum Tod führen kann. Mein Zahnarzt hat mir mal vor kurzem erzählt, im Mittelalter, da hatte ich ihn danach gefragt, da wurden ja immer die Zähne auf den Marktplätzen gezogen, wenn da irgendwas war. Und da sagte er, ja, man weiß so aus medizinischen Berichten, da sind viele gestorben dabei, weil das halt so schrecklich war, der Schmerz. Und nicht nur beim Zähneziehen. Ja, die Langzeitfolgen, die kann man dann wieder so ein bisschen fachspezifisch, also in die einzelnen medizinischen Fachgebiete eingliedern, um überhaupt eine Übersicht zu bekommen. Also gynäkologische Probleme, geburtshilfliche Probleme, urologische Harntraktprobleme und dann auch noch weitere. Die gynäkologischen Probleme, die ich schon angesprochen hatte, waren diese aufsteigenden Infektionen, sowohl im Harntrakt als auch im Genitale. Dann selbstverständlich, aber das ist eigentlich gewollt, schmerzhafte Sexualität. Und das ist richtig von Ihnen angemerkt worden. Es ist ja die Absicht, den Frauen nicht nur irgendwie einen Teil ihres Körpers wegzuschneiden, sondern sie von der Sexualität abzuschneiden. Von dem Erleben, von dem lustvollen Erleben ihrer eigenen Sexualität. Die soll abgeschnitten werden. Es soll ihnen geraubt werden. Das ist das Ziel dieser Tradition. Es gibt eben immer wieder Berichte, auch aus den Dörfern, wenn dann so ein Mädchen vielleicht 4, 5 Jahre alt ist und dann fröhlich über den Dorfweg hüpft, dass dann irgendwie eine ältere Frau sagt, oh, das Kind wird unruhig, höchste Zeit, dass es jetzt beschnitten wird. Das ist die Realität. Und insofern, wie sich für betroffene Frauen, nicht für alle, das muss ich der Vollständigkeit halber sagen, es gibt Frauen, die sogar infibuliert sind, die sagen, ich habe Orgasmen. Ob das zutrifft oder nicht, weiß ich nicht. Ich will es aber auch nicht von vornherein in Frage stellen. Auf jeden Fall, die sagen, ich habe eine normale Sexualität. Das dürfte aber eine Minderheit von den Betroffenen sein. Für die meisten Betroffenen stellt es sich so dar, dass sie eigentlich die Sexualpuppe ihres Partners sind. Der darf sich an ihnen abtoben und die Frau hofft darauf, dass er möglichst schnell fertig ist, weil dann der Schmerz und das Elend vorbei ist. Das ist gelebte Sexualität. Und das ist auch gewollt. Die Frau soll keine Lust dabei empfinden, denn sonst würde man ja nicht sowas machen. Und um gleich weiteren Fragen vorzugreifen, das kommt zwar in späteren Folien auch nochmal deutlich, aber jetzt ist das vielleicht gerade der Moment. Da sträubt sich ja alles, die Mitteleuropäer sträubt sich ja da alles dagegen. Und da muss man sagen, ja, es ist eine Vorstellung, die Frau ist ein nachgeordnetes Wesen, die ist nicht dem Mann gleich. Und als akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft ist sie nur dann, wenn sie geheiratet wird. Wohlgemerkt, nicht jemand heiratet, sondern wenn sie geheiratet wird, in dieser Passivform. Und dann hat sie Zugang auch so ein bisschen über ihren Mann in die Gesellschaft hinein. Wenn Sie genau zugehört haben, was heute Morgen alles an interessanten Details geschildert worden ist. Ja, der Mann, der schildert, was die Frau hat und so weiter. Ja. Also die Frau ist immer so durch den Weg des Mannes, kann sie an dem Leben der Gesellschaft teilnehmen. Da hat sie dann so ein bisschen Zugang dazu. Ich kenne auch Gegenden, wo eine Frau ganz tüchtig zu Hause irgendwelche Gegenstände herstellt, egal was. Aber sie muss den Mann erstens fragen, ob sie das verkaufen darf und zweitens mal darf sie selber nicht auf den Markt gehen, um es zu verkaufen, sondern er geht mit den Produkten auf den Markt, verkauft es und wenn sie Glück hat, kriegt sie ein kleines Almosen von dem Erlös dann auch noch für sich, aber meistens nicht. Ja?
Wie ist es denn dann mit der erfüllten Sexualität des Mannes? Also wenn ich das alles so sehe, die Verstümmelung, ist es weder schön noch auch erfüllend für den Mann? Frage, ist das so? Wenn Sie sagen, dass die Frau ist das Sexualobjekt des Mannes, muss es ja auch ein Sexualobjekt sein und darf auch nicht mit so vielen Schwierigkeiten verbunden sein, weil wir wissen ja, der Mann fällt schneller zusammen als die Frau oder Sexualität. Also wenn was nicht stimmt, hat er auch kann er schnell eine Erektionsstörung oder sowas kriegen, wenn er nicht einbringt.
Auch wenn er sich da schnell abreagieren will, die Ejakulation kommt rasch und dann ist vorbei. Dann ist wieder bis zum nächsten Mal.
Eine Motivation, auf einen Männer zu gehen, die Sexualität wird erfüllender, wenn du eine Frau hast, die sich nicht so verstümmelt.
Das ist eine Erziehungsfrage. Das ist eine Erziehungsfrage. Und ja, ich meine, ich bin mit... Ich glaube, wir verstehen alle, was Sie meinen. Ja, aber ich will nur Folgendes sagen. Ich bin seit Jahrzehnten mit Leib und Seele für die Frauen da, als Gynäkologe. Bin ich zutiefst dankbar dafür, dass das sich so ergeben hat. Und habe viel für meine eigene Entwicklung dadurch lernen können. Bei Männern kenne ich mich nicht so gut aus. Und auch an dieser Stelle, ja, ich weiß nur, dass es eine Reihe von Berichten gibt, wenn ein Mann, sehen Sie, es kommt als freudsche Fehlleistung dann sofort die Frau statt des Mannes, wenn ein Mann dann irgendwie eine etwas nettere sexuelles Erlebnis haben will, geht er zur Prostituierten. Ja, natürlich. Das ist jetzt nämlich der Punkt. Eine Frau, die nicht beschnitten ist, ist eine Prostituierte. Ja? Die darf nicht geheiratet werden, die darf man nicht heiraten. wenn die Braut sozusagen in der Hochzeitsnacht, wenn das offenbar wird, dass sie nicht beschnitten wird, dann ist der junge Mann so erzogen, dass er sie mit Schimpf und Schande zu den Eltern wieder zurückschickt und mit allen sozialen Folgen, die das hat, nicht nur für das Mädchen, sondern für die ganze Familie. Das ist also die größte Schande, die man sich vorstellen kann. Ja? Das heißt also, der Eintritt als vollgültiges Mitglied der Gesellschaft geht über die Beschneidung. Nur wenn sie als Mädchen beschnitten sind, haben sie die Chance, geheiratet zu werden und damit irgendwie Mitglied der Gesellschaft zu werden. Nur dann sind sie vollgültig. Wenn sie unten offen sind, wie eben auch als Schimpfwort gesagt wird, dann sind sie Prostituierte. Ob sie es sind oder nicht, aber es ist völlig wurscht. Sie werden so angesehen. Und das ist der Grund, weswegen ich dann eben auch an der Stelle sage, ich vergleiche das gerne mit der Einführung der Schulpflicht hier in Mitteleuropa. Ja, denn die Idee bei der Einführung der Schulpflicht ist, die Kinder sollen in den Stand gesetzt werden, dass sie später dann eben als Erwachsene ihr Leben irgendwie fristen können. Das ist ja der Hintergrund. Und im Bewusstsein der Großmütter und Mütter lebt, wir müssen dafür sorgen, dass die Mädchen später, wenn sie erwachsen sind, eben irgendwie vollgültiges Mitglied der Gesellschaft werden können. Und diese Eintrittskarte kostet die Beschneidung. Das ist der Preis dafür. Und deswegen muss man dafür sorgen, aus Fürsorge, aus liebender Fürsorge, dass das Mädchen beschnitten wird. Also es fällt, ich weiß das, es fällt uns Mitteleuropäern sehr, sehr schwer, überhaupt das nachzuvollziehen. Aber wenn wir uns nicht die Mühe machen, diesen Umweg in unserem Bewusstsein zu vollziehen, dann werden wir nie und nimmer in einen Dialog auf Augenhöhe treten können mit denen, die das anwenden. Und nur wenn man sich gegenseitig versteht, kann Besserung eintreten. Vorher nicht. Das ist für mich also ein ganz eisernes Gesetz. Verstehen heißt ja nicht billigen. Und das ist der große Unterschied. Ja, wenn ich etwas nachvollziehen kann, auch in einer, in einer Auseinandersetzung, in einer Partnerschaft oder so. Wenn ich etwas verstehe, nachvollziehen kann, warum der andere das so gemacht hat, was ich schrecklich finde, dann heißt das nicht, dass ich sage, ist gut so. Sondern dann kann man sich sagen, okay, das hast du gemacht, ich kann verstehen, warum, aber ich bin dagegen. Warum nicht? Aber dann achtet man sich gegenseitig trotzdem. Gut, wichtiger Punkt ist natürlich auch noch, geburtshilflich, kann man sich vorstellen, nicht nur, wenn alles zu ist, sondern auch, wenn durch Narbenfolgen irgendwie der Geburtsweg schwierig geworden ist. Das kann dazu führen, dass das Kind stecken bleibt, dass es nicht richtig rauskommt. Bei der Infibulation, wenn eben sozusagen der Weg ganz verschlossen ist und es ist im Dorf nicht eine Frau, die schon mal bei mehreren Geburten dabei war, die dann weiß, jetzt muss ich irgendwie eine Glasscherbe nehmen und das dann in der Mitte aufschneiden, wenn das Kind dagegen drückt von innen, dann geht's ja. Aber wenn das eben nicht der Fall ist und dann vielleicht 3 Tage Reisen bis zur nächsten Gesundheitsstation zu vollführen sind, dann stirbt das Kind im Geburtskanal. Und wenn die Frau Pech hat, stirbt sie mit. Aber es drückt dann auch auf die Scheidenwände, ja, die 10 cm Durchmesser vom Kopf. Dafür ist die Scheide jetzt, abgesehen von kurzen Momenten, nicht ausgelegt. Sie ist dehnbar, aber nicht darauf ausgelegt. Dann ist die Scheidenwand minder durchblutet. Minderdurchblutung führt zum Absterben des Gewebes. Und dann entsteht ein Loch zur Harnblase, zum Darm. Das nennen wir Fistel in der Medizin. Und es gibt nirgendwo so viele Fisteln wie in den Prävalenzländern, wo FGM betrieben wird. Wohlgemerkt, FGM ist nicht der einzige Grund für die Entstehung von Fisteln. Es gibt viele andere. Aber der geburtshilfliche Stillstand, gerade wenn eben der dickste Teil des Kindes dann eben da nicht weiterkommt, ist ein wesentlicher Faktor. Kann auch verursacht sein und ist es auch in vielen Fällen durch eine Deformierung des Beckens. Da kommt eine andere Unsitte, die in solchen Ländern eben sehr stark ist. Auch wieder Mädchen- und Frauendiskriminierung. Es sind die kleinen Mädchen, die die schwersten Arbeiten zu leisten haben. Es sind die 8-jährigen Mädchen, die 10, 15, 20 Kilometer bis zur nächsten Wasserquelle laufen müssen, um Tag für Tag einen Kanister von 10 oder 15 Litern auf ihrem Rücken oder irgendwo zu tragen, damit zu Hause eben gekocht werden kann. Und stellen Sie sich mal vor, das ist noch ein ganz plastisch bildsames Skelettsystem. Tag für Tag lastet das da drauf, vom Kopf über die Wirbelsäule auf dem Becken. Das muss sich doch deformieren. Und da gibt es ja jetzt Eselprojekte seit vielen Jahren, ja, dass man einfach sagt, wir haben so viel Geld, wir können da einfach mal ein paar Esel kaufen. Ja. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber immerhin was. Dann können die Esel halt die Kanister oder die Schläuche tragen mit dem Wasser und so weiter. Ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen. Ich könnte Ihnen wirklich 2 Wochen lang über Entwicklungshilfe was erzählen. Aber das sind so Dinge, die eben bis in das praktische Gesundheitliche hinein sich auswirken. Das will ich damit eigentlich nur sagen. Zysten, Keloide, also Narbenwucherungen, die wir sonst nur so von der Oberfläche her kennen, gibt es da auch, Verziehung, Narbenverziehung und. Auch Nerven werden natürlich durchtrennt. Das kann dazu führen, habe ich einige Frauen gehabt, die ihr Leben lang einfach bei jeder Berührung Schmerzen haben. Ich wohne ja in Herdecke und ich bin von Hagen aus angerufen worden von einer Frau aus einer Organisation, die sich um Flüchtlinge kümmert. Ja, ich habe so eine Fahrradgruppe gemacht für Flüchtlingsfrauen und da ist eine, die will immer nicht mitmachen. Und ich habe nicht verstanden, warum könnte da FGM dahinter stehen? Da habe ich gesagt, natürlich kann das dahinter stehen. Ja, alleine auf dem Fahrrad Platz zu nehmen, das kann so schmerzhaft sein, dass man das einfach nicht will, dass man das scheut. Nur so als praktischer Hinweis. Also die Fisteln habe ich schon beschrieben und Sie können sich vorstellen, wenn eben da eben nichts mehr gehalten werden kann, wenn alles immer feucht und geruchsintensiv ist, das ist schrecklich für die Frau, das ist schrecklich für den Mann und der Mann sagt, Frau, du stinkst, sorge dafür, dass das nicht mehr so ist, sie kann es nicht abstellen, beide wissen nicht, wo es herkommt und entweder es führt dazu, dass die Frau aus der Hütte geschmissen wird und dann eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wie sie fort existieren soll und durch die Hölle geht oder dass der Mann sich auch in sein Schicksal ergibt und sie beide dann einfach darunter leiden, das ist unterschiedlich. Und Sie können sich nicht vorstellen, vor 35 Jahren ist die erste Fistelklinik in Addis Abeba gegründet worden von einem australischen Chirurgen-Ehepaar, Hamlin. Und seitdem gibt es inzwischen eine ganze Menge von Fisteloperationszentren, vor allen Dingen in Afrika, in den Prävalenzländern, weil da halt die größten Patientenzahlen sind. Und Sie können sich nicht vorstellen, die vielen betroffenen Frauen, die durch die Hölle gehen, die ausgeschlossen sind von jeglichem sozialen Zusammenhang, dann haben sie vielleicht das Glück, zu so einer Klinik zu kommen, werden zum ersten Mal wieder nach unter Umständen langer Zeit wie ein Mensch behandelt. Das ist schon mal kaum glaubhaft, dass das so ist. Und dann der nächste Schritt, wenn sie operiert sind und stellen fest, da kommt ja gar nichts mehr. Ich kann das wieder kontrollieren. Das ist wie eine neue Geburt. Das ist etwas, was man auf dieser Erde, in diesem Leben eigentlich nicht mehr erwarten konnte. Sie können sich nicht vorstellen, wie unendlich die Bedeutung einer solchen Versorgung ist. Will ich nur darauf hinweisen. Und dann natürlich auch der Verlust des Urvertrauens. Wir entwickeln ja alle miteinander in unseren ersten Lebensjahren eben, oder bringen es mit, kultivieren es, über die wichtigste Bezugsperson, das ist ja in der Regel die Mutter. Da entwickeln wir das Urvertrauen für unser ganzes Leben als Grundlage, als unbewusste Grundlage. Und jetzt ist es aber gerade die Mutter, die mich sozusagen auf die Schlachtbank dieses Ereignisses schickt und mit dahin führt, mit anderen Frauen zusammen. Ist es da nicht nachvollziehbar, dass da dieses Urvertrauen einfach in Frage kommt, dass es da einen Knacks bekommt, dass das lebenslang irgendwo nicht mehr eine richtige Orientierung ergibt. Das muss nicht für alle gelten, aber für viele schon, weil es nachvollziehbar ist. Und die psychosomatischen Folgen, auch die psychiatrischen Folgen und auch die somatischen Folgen, die führt die Betroffene schon gar nicht, aber auch unwissende Mediziner nicht, führen das zurück auf das, was da mal erlitten worden ist. Deswegen ist auch da an der Stelle so wichtig, dass man weiß, die Zusammenhänge kennt, dass man mindestens die Frage innerlich hat, mit der muss man ja nicht rausplatzen, weil das kontraproduktiv ist, aber dass man als Professioneller erstmal eine Frage hat, und dann ganz vorsichtig versucht, irgendwo abzutasten, ob da nicht vielleicht auch ein Zusammenhang sein könnte. Denn wir wissen ja aus der Psychotherapie, dass wir erstmal an den Grund des Übels rankommen müssen, um dann auch wirklich eine Heilung herbeiführen zu können. Also nur als Andeutung in der Hinsicht. Und dieses Tabu, was ich schon angesprochen habe, dieses Leiden im Stillen, das ist eigentlich eine doppelte Bestrafung, eine doppelte Traumatisierung. Aus der Katastrophenversorgung wissen wir ja heute, egal ob durch menschengemachte oder Naturkatastrophen, neben dem technischen Hilfswerk werden ja heutzutage, Gott sei Dank, immer auch psychologische Teams hingeschickt. Und was machen die? Die hören zu. Die lassen sich die Leute aussprechen. Das ist die halbe Therapie. Dass man das, was einen innerlich bewegt, was einen innerlich zerreißt und kaputt macht, dass man das aussprechen kann. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese halbe Therapie, die wird einem auch noch weggenommen, indem man einfach eingeschlossen ist in so einem Schweigegebotsgefängnis. Omerta, sagen die Mafiosi, ja, dieses Gebot des Schweigens. Und das ist unsäglich. Varis Dihri schildert das in ihren Büchern auch, wie schrecklich das ist. Ein wichtiges Thema muss auch noch angesprochen werden, nämlich die sogenannte Medikalisierung. Einige besonders wohlhabende Schichten in den Prävalenzländern haben aus der Überlegung heraus, das geschieht ja unter so schrecklichen hygienischen Bedingungen, die Idee gehabt, lasst uns das Ganze doch in medizinische Einrichtungen verlegen. Da wird das professionell durchgeführt. Und dann ist doch die ganze Problematik mit Infektionen und Schmerzempfinden und so weiter, ist doch dann eigentlich wunderschön erledigt. Was dabei aber völlig unter den Tisch fällt, ist das eigentlich Wesentliche an diesem Akt. Nämlich der Angriff auf die Unverletzlichkeit des menschlichen Körpers und der menschlichen Seele. Das, alleine das Ansinnen, ich will dir einen Teil von deinem Körper wegnehmen, das wird ja damit überhaupt nicht geheilt, das wird ja damit überhaupt nicht irgendwie verändert, sondern diese Grundtatsache, auf diese kranke Idee zu kommen, dem anderen was wegzunehmen, die ist immer noch da. Und deswegen ist Medikalisierung etwas total Kontraproduktives. In der menschlichen Natur liegt nun mal begründet, dass wenn wir eine große Aufgabe haben und haben einen Teilbereich der Aufgabe schon mal erledigt, Sie kennen das bestimmt alle, ich kenne das von mir auch. Man hat einen Teilbereich erledigt, dann lehnt man sich zurück und sagt sich, ach toll, habe ich doch schon mal ordentlich was geschafft. Und was geschieht aus dieser Befriedigung? Ich erlahme in der Energie, das ganze Problem zu lösen. Kennen Sie alle. Ja? Und das ist genau auch an dieser Stelle das Kontraproduktive daran. Statt sich mit aller Kraft daran zu machen, das Ganze abzuschaffen, wird ein Teilbereich irgendwie ein bisschen verbessert und damit glaubt man dann jetzt schon eben genug getan zu haben. Deswegen sind alle internationalen relevanten Organisationen strikt dagegen, auch die nationalen Ärztegesellschaften haben sich strikt dagegen ausgesprochen und es kommt noch ein wesentlicher, ein ganz schwerwiegender zusätzlicher ethischer Aspekt hinzu. Kein Angehöriger gesundheitlicher Berufe darf sich dazu hergeben, an einem Akt mitzuwirken, der eine Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes des betreffenden Menschen nach sich zieht. Das ist einfach ethisch No-Go. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das ist gegen jegliche medizinische Ethik. Auch aus diesem Grunde ist Medikalisierung genauso zu bekämpfen wie das eigentliche Problem, nämlich die weibliche Genitalbeschneidung oder Verstümmelung. Gleichwohl findet es in vielen Ländern dieser Anwendergesellschaften statt. 2006 hat die WHO so eine Statistik veröffentlicht, wo 94% der Betroffenen in Ägypten medikalisiert eben beschnitten werden. Wobei eben auch noch anzumerken ist, Ägypten ist ein Negativbeispiel dafür, wie wenig eine Gesetzgebung gegen diesen Brauch ausrichten kann. Seit über 20 Jahren hat Ägypten ein Gesetz gegen FGM und seit über 20 Jahren hat sich an der hohen Prävalenz von über 90% betroffener Ägypterinnen nichts geändert. Also es gibt neuere Statistiken, die sagen, es ist ja inzwischen auf 70% runter oder irgendwas in der Richtung. Kann sein, ist immer noch viel, viel zu viel. Und es zeigt auch, dass das Gesetz nichts wert ist, solange nicht in den Köpfen sich was geändert hat. Also, aber nicht nur Ägypten, Jemen, Mauretanien, Elfenbeinküste, Kenia und so weiter, sind alles Länder, die in einem relevanten Ausmaß medikalisiert vorgehen. Und ich fürchte, wenn heute eine neue Statistik erstellt würde, würde das noch erschreckender aussehen, was da zu zeigen ist. Wenn Sie sagen, wie lange seit wann da beschnitten wird in diesen Ländern? Bitte? Ja, wir kommen da gleich drauf. Wir kommen gleich drauf. Ich komme jetzt zu den einzelnen Fragen. Alter der Opfer, ja, wann, in welchem Lebensalter wird das gemacht? Antwort, sehr unterschiedlich. Am Horn von Afrika, in Eritrea zum Beispiel, wird in den ersten Lebenstagen beschnitten. Also in den ersten Lebenstagen. Es gibt in Westafrika Gegenden, wo mit 8 oder 10 oder 12 beschnitten wird. In Sudan, Somalia, zwischen 4 und 6, 7, 8 Jahren. Und es gibt einen Trend, der auch in Kenia zum Beispiel zu beobachten ist. Wenn die Mädchen dann schon so 12, 13, 14 werden oder auch mit 10, die werden ja immer aufgeklärter, auch durch die Schule und so weiter, fangen an wegzulaufen, sich zu wehren und so weiter. Das passt der alten Generation nicht. Und dann sagen sie so, dann machen wir das jetzt früher. Mit 5, 6, 7 Jahren, da können sie sich noch nicht wehren, da haben sie noch nicht das Bewusstsein und auch nicht die Power, da einfach wegzulaufen. Ja, also die Vorverlegung des Alters können Sie in einigen Anwendergesellschaften beobachten, aus den Gründen, damit die Mädchen nicht entwischen können. Schrecklich, schrecklich. Und ein breites Spektrum von den ersten Lebenstagen bis irgendwie in die Pubertät hinein, da kann das stattfinden. Und von Westafrika weiß ich seit vielen Jahren durch konkrete Fälle, die in meiner Sprechstunde aufgetaucht sind, es gibt auch eine Zweitbeschneidung. Bei den Fula in Westafrika, in verschiedenen Ländern Westafrikas, ist es so, die Mädchen werden vielleicht mit 2, 3, 4 Jahren beschnitten, so häufig nach Typ 1. Und wenn sie dann eben geheiratet werden sollen, und da haben wir das nächste Problem, nämlich die Frühehe, das kann 13, 14, 15 sein, dann werden sie nochmal beschnitten. Zweitbeschneidung. Ja, weil das nicht ausreicht, weil die Tradition verlangt, dass sie noch mehr beschnitten werden und dann kommt es noch mehr. Da sind viele davor geflohen und die sind hier jetzt dann als Flüchtlinge da, als Zufluchtsuchende. Und da kann man natürlich auch entsprechend bescheinigen. Bitte schön. Frage, sind das hauptsächlich muslimische? Kommen wir auch gleich drauf. Okay. Ja, wie wird es ausgeführt? Antwort mit allem, was gerade zur Hand ist. Sehr beliebt sind Rasierklingen oder auch Messer, Küchenmesser, Beschneidungsmesser, wie auf dem Foto abgebildet. Und das Foto ist sehr authentisch, weil so gebraucht, mal ganz vorsichtig gesagt, wie sie da zu sehen sind, so sind sie auch. Die haben nie einen Tropfen Wasser gesehen und an einem Tag werden dann vielleicht auch 10, 20 Mädchen nacheinander beschnitten und das Ganze wird von Generation zu Generation weitervererbt. Das heißt also, dass das so ein Vehikel ist, um Infektionen weiterzubringen, keine Frage. Aber eben auch Scheren oder sind beliebt, geschärfte Eisenbleche, Konservendosendeckel, Glasscherben, im Notfall vielleicht auch mal die Fingernägel. Alles kann benutzt werden, was gerade zur Hand ist. Anatomische Kenntnisse können selbstverständlich nicht erwartet werden. Die Beschneiderin, werde ich auch gleich drauf kommen, die weiß nur, was sie zu tun hat, weil die Tradition das so ist und weil ihre Großmutter und Mutter ihr das eben so beigebracht hat. Aber beim Thema anatomische Kenntnisse kommt mir immer wieder so mal die Frage, wenn jetzt irgendwie so ein Fernsehübertragungswagen auf irgendeinen deutschen Marktplatz gehen würde und würde so die Passanten reihenweise befragen, schildern Sie doch mal die Details des weiblichen und männlichen Genitale. Ich glaube, da kämen ziemlich putzige Ergebnisse dabei heraus. Also insofern seien wir vorsichtig, irgendwie so von oben auf andere herabzugucken, dass die keine Kenntnisse haben. Es hat vor 15 Jahren eine Wanderausstellung gegeben, wo afrikanische, also in dem Falle nigerianische Künstler ihre Betroffenheit mit dem Thema zum Ausdruck gebracht haben. Und ich habe so zwei solcher Bilder hier in den Vortrag mit eingestreut, weil sie einfach illustrieren, worum es geht. Da ist das die Anwendung der Rasierklinge dargestellt. Sie können es, glaube ich, ganz gut sehen. Und da braucht man keinen Kommentar zu geben. Das spricht für sich selbst. Ja, wer führt es aus? Im Allgemeinen wird es durchgeführt von einer älteren Frau im Dorf, einer Beschneiderin. Das ist ein Beruf, der sehr angesehen ist, der eben auch einen hohen sozialen ethischen Rang bedeutet. Und das wird dann auch vererbt vom Großmutter auf die Mutter, auf die Tochter. Das ist also das häufigste. Männliche Beschneider gibt es so gut wie nicht. Ganz, ganz ausnahmsweise habe ich mal davon gehört, aber in fast allen Fällen nein. Und das Foto ist von einer Mitstreiterin, die somalischen Ursprungs ist, bei einer ihrer Reisen so im Jahr 2013 oder 12 in Somalia aufgenommen worden von einer Beschneiderin. Und sie hat das bewusst eben auch mitgebracht, dieses Foto, weil sie meinte, das ist schon sehr charakteristisch. Eben eine ältere Frau, die in dem Falle eben auch nur noch ein Auge zur Verfügung hat. Vielleicht kann sie durch das auch nicht mehr so richtig sehen. Aber befragt, wie viele Mädchen sie denn beschnitten hat, war die Antwort, ja, ich weiß es nicht genau, aber ein paar tausend werden es schon sein. Es gibt aber auch, gerade in Eritrea, weiß ich das, ich erwähne immer wieder Eritrea, weil ich da über 13 Mal gewesen bin und mich da ganz gut auskenne. Da weiß ich, dass es viele Gegenden gibt, wo es gar keine Beschneiderin gibt, sondern wo im Dorf die eine Mutter oder Großmutter eben für die anderen Familien das macht und umgekehrt, wo also dieser Beruf in Anführungszeichen eben gar nicht da ist. Ja. Und jetzt kommen wir zum Ursprung und damit auch zu der Frage, wie lange ist denn das schon in den einzelnen Ländern verankert? Wenn man präzise fragt, wie lange existiert FGM schon, wo hat es seinen Ursprung, dann muss die Antwort von jedem Experten lauten, wir wissen es nicht, weil das ist eine ehrliche Antwort. Das, was wir wissen, ist, dass an Mumien aus der Pharaonenzeit 3000 vor Christus Spuren gefunden worden sind und verifiziert worden sind, die darauf hindeuten, dass eben in dieser Zeit, 5000 Jahre vor unserer heutigen Zeit, das schon praktiziert worden ist, das Zunähen auch. Deswegen pharaonische Beschneidung. Da kommt das her. Und man kann nur vermuten, dass das möglicherweise dort irgendwie sich eingebürgert hatte. Es gibt auch Vermutungen, habe ich mal gelesen, von Ethnologen, von Geschichtsethnologen, die sagen, ja, wahrscheinlich waren das erstmal die Frauen der Pharaonen, die da beschnitten worden sind, weil die Pharaonen denen nicht getraut haben und wenn die da die vielen Raubzüge und Kriegszüge gemacht haben, waren sie ja lange von zu Hause weg und wollten eben sicher sein, dass die da keine Dummheiten zu Hause machen, dann wurden sie zugenäht. Und dann war das aber eben so der Status der Königin und dann haben die Subaltern gesagt, oh, bei meiner Frau auch. Und so ist das dann langsam die ganzen Schichten der Gesellschaft immer weiter runtergegangen. Man wollte immer natürlich auch genauso toll dastehen wie die höheren Chargen. So, ein bisschen salopp erzählt und auf kurze Weise. Kann sein, muss nicht sein, leuchtet einem irgendwie aus heutigem Bewusstsein ein, aber ob so war, wissen wir alle nicht. Wir wissen nur, irgendwie hat es sich dann weiter ausgebreitet und insbesondere, das habe ich von westafrikanischen Freunden gehört, die davon ausgehen, dass die Kolonisierung oder die Islamisierung im 10., 11., 12. Jahrhundert Richtung Westafrika eben zum Beispiel mit sich gebracht hat, dass das dann überhaupt sich dort auch verbreitet hat. Nicht nur der islamische Glaube, sondern eben auch die Beschneidung. Auf der anderen Seite, da kommen wir gleich, die Konnexion, wie ist denn das mit dem Islam? Da komme ich noch gleich drauf. wir gehen einfach jetzt noch mal ein bisschen die Geschichte durch. In der Antike wissen wir, dass die Römer die Sklavinnen teilweise eben auch irgendwie mit mechanischen, metallenen Verrichtungen verschlossen haben, weil die Herren dieser Sklavinnen eben da alleine irgendwo von diesem Besitz Gebrauch machen wollten. Und wir kennen ja alle auch aus dem Mittelalter in unseren Breiten hier den sogenannten Keuschheitsgürtel, wo die Ritter dann eben das Schloss hatten und dann eben bei Bedarf das geöffnet haben. Also alles im Grunde so Hinweise darauf, auf diesen Wahn, auf diesen männlichen Wahn des Besitzens, Frau ist mein Privatbesitz so ungefähr. Und die hat darüber gar nicht so bestimmt, sondern nur ich. Und sie ist eben mein Gut. Deswegen ja auch die ganzen Geschäfte, die mit der Verheiratung gemacht worden sind über Jahrhunderte und Jahrtausende. Es ist eine Ware. Frau, eine Ware. Kein Mensch. Und das ist schon schlimm. Also diese Dinge und gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben wir auch in Mitteleuropa eben den Brauch der Genitalverstümmelung. Das ist Gegenstand einer Dissertation gewesen vor einer Reihe von Jahren, wo herausgefunden worden ist, dass das also durchaus auch hier in Mitteleuropa, in deutschsprechenden Ländern, aber auch angrenzenden, praktiziert worden ist. Und dann aber sogar auch unter einem wissenschaftlichen Mäntelchen. Ja, dass also gesagt worden ist, bei so schrecklichen Erkrankungen oder schrecklichen Zuständen wie Nymphomanie oder Masturbation oder Epilepsie, Sterilität, da muss jetzt eingegriffen werden, da muss die Klitoris entfernt werden oder Schamlippen oder auch die Eierstöcke und so weiter. Und das ist 1905 ist eine wissenschaftliche Arbeit erschienen, die offensichtlich damals so mindestens von Teilen der wissenschaftlichen Welt ernst genommen wurde, mit dem Titel, ich habe mir das wirklich gemerkt, weil es so grausam absurd ist, über den physiologischen Schwachsinn der Frau oder des Weibes damals, ja, über den physiologischen Schwachsinn der Frau. Das muss man sich mal vorstellen, das ist gerade mal etwas mehr als 100 Jahre her, ja, hier, in unseren Breiten, nicht irgendwo die Barbaren da weit, weit draußen. Ja, also da kann man ein bisschen nachspüren, wo wir sind. Und wenn in den 70er, 80er Jahren die Hälfte aller Frauen über 35 ohne Gebärmutter rumgelaufen ist, in den USA oder auch in Deutschland, in Mitteleuropa, dann frage ich mich als Gynäkologe, ist das nicht auch eine Form von Genitalverstümmelung? Ja? Oder die Frage an die Frau, wenn sie dann mit 42 operiert wird, eines Gynäkologen, sie wollen doch keine Kinder mehr und da ist ein Biom, Gebärmutter raus. Was wollen Sie denn mit der Gebärmutter? Brauchen Sie doch nicht mehr. Wie viele Patientinnen haben mir das berichtet? Ja? Und haben gesagt, ich will meine Gebärmutter behalten. Ja, selbstverständlich, das ist doch dein Teil. Ja? Warum sollst du das nicht behalten wollen? Sie merken, ich habe das Bestreben, einfach die Brücke zu schlagen vor unsere eigene Haustür, damit wir einfach wegkommen von dieser Überheblichkeit, von dieser kulturellen Überheblichkeit und glauben, die anderen sind die Schlimmen und bei uns ist ja alles in Ordnung, so ungefähr. Also das tut uns gut, da auch so ein bisschen so einen Wind des Bewusstseins durchwehen zu lassen. Diese Frage, ja, was hat das jetzt mit dem Islam zu tun? Zunächst mal muss man sagen, eigentlich gar nichts. Weil der Islam ist um ein Vielfaches jünger als FGM. Ja, bekanntlich eben 622, die Flucht von Mekka nach Medina, vom Propheten und so weiter. Also seit der Zeit gibt es überhaupt erst den Islam. Und wir wissen auch, dass der Prophet seine Töchter nicht beschneiden ließ. Es war aber ein militanter neuer Glaube. Und Mohammed hat seinen neuen Glauben in einer ethnischen Umgebung verbreiten müssen, wollen, wo FGM praktiziert wurde. Und wo er sowieso den schon neuen Glauben aufgedrückt hat, wollte er sich nicht noch ein zweites Problem aufhalsen, den nämlich zu sagen, hey, mit dem Beschneiden, das lasst mal schön bleiben. Er war zwar offensichtlich selber nicht davon überzeugt, aber er hat es aus sozusagen politisch-taktischen Gründen vermieden, das auch noch als Problem aufzuwerfen. Und deswegen gibt es in den Hadithen auch widersprüchliche Beschreibungen seiner Aussagen. Die Hadithen sind ja bekanntlich die Sammlung von Begebenheiten aus dem Leben des Propheten und seinen Aussprüchen. Ob das nun alles wirklich zutreffend überliefert ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber so, das ist ja eigentlich so der Punkt. Was aber ein durchgehender roter Faden ist, FGM und patriarchalische Gesellschaften, in denen die Frau weniger wert ist als der Mann. Da ist so ein Brauch wie die weibliche Genitalverstümmelung selbstverständlich ein willkommenes Instrument, um die Frauen besser im Griff zu haben, besser unterdrücken zu können. Und das passt der christlichen Kirche genauso gut wie der muslimischen Religion. Und deswegen gibt es eben auch christliche Anwender. Äthiopien, Eritrea sind Beispiele dafür, dass eben auch die christlichen Bekenntnisse sich nicht gescheut haben, einfach auch FGM anzuwenden, über Jahrhunderte. Und wenn Sie heute noch sehen, wie verdammt schwer sich die katholische Kirche tut, irgendwo die Frau na halbwegs als ähnlich wie den Mann anzusehen, da muss man sich sagen, naja, das passt doch wunderbar, das passt doch bestens ins Bild. Und das ist der springende Punkt. Deswegen sollten wir wirklich nicht irgendwie so auf den Islam schauen, als eine Religion, die da jetzt so ganz besonders schrecklich ist, sondern wir müssen da schon auch sehen, wie das eigentlich da so einen gemeinsamen Nenner hat. Und es ist eben auch ein widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite steht die Tatsache, die meisten Länder, in denen FGM am brutalsten praktiziert wird und am flächendeckendsten, sind muslimisch geprägte Länder. Das ist keine Frage. Auf der anderen Seite haben sie so ein Land wie Saudi-Arabien, immerhin der Hüter der heiligen Stätten des Islam, wo FGM so gut wie nicht praktiziert wird. Es gibt wohl einige Stämme in Saudi-Arabien, die das auch machen, aber im Wesentlichen nein. Das heißt, es gibt auch kein einheitliches Bild vom Islam. Und das Wichtigste ist jetzt aber, dass, da kommen wir dann auf die Gründe auch, das Wichtigste ist, dass alle diese Religionen, ob Islam, ob Christentum und alle großen Weltreligionen, haben in ihren wichtigsten Dokumenten, Bibel, Koran, Torah und so weiter, nirgendwo eine Stelle, wo diese Religion vorschreibt, dass beschnitten werden soll. Wohlgemerkt jetzt, ich rede über die weibliche Beschneidung, das Problem männliche Beschneidung, Judentum und Islam ist nochmal extra, würde aber den Rest des Nachmittags auch wieder füllen und das lasse ich jetzt bewusst beiseite. Meine Haltung ist klar, jeglicher Eingriff in die körperliche Integrität des Menschen halte ich für einen Verstoß gegen die Achtung eines anderen Menschen. Das will ich mal nur einfach dazu sagen. Aber wenn wir jetzt danach fragen, ja, wie wird denn das begründet, wie wird das gerechtfertigt, dann muss man sagen, es gibt eine ungeheure Fülle von Rechtfertigungen, von Ideen, auch archaischen Ideen, dass eben Mann und Frau mit jeweils gegengeschlechtlichen Attributen geboren wird, ja, also wo eben dann die Klitoris, das männliche Pendant oder das männliche Attribut bei der Frau ist und die Vorhaut, das weibliche Attribut beim Mann. Und das gilt es eben zu beseitigen, damit dann die eindeutige Geschlechterzuordnung dann nachher im Erwachsenendasein zugeordnet werden kann. Das sind so archaische Vorstellungen. Aber es gibt ganz, ganz viel, auch skurrile Dinge und so weiter. Vier große Gruppen kann man da herauskristallisieren. Einmal die Tradition, das ist schon immer so gemacht worden, haben unsere Vorväter gemacht. Und wenn wir den Willen der Vorväter nicht achten, dann kommt deren Zorn über uns. Aber wir kennen das ja auch hier in der ursprungsdeutschen Bevölkerung. Ich bin damit auch aufgewachsen, so immer gehört. Haben wir schon immer so gemacht, wo kommen wir denn da hin, wenn wir das jetzt anders machen sollen? Also das sind so Haltungen, die ziehen durch die ganze Menschheit. Das ist das eine. Dann die Religion habe ich jetzt schon abgehandelt. Und dann der Übergangsritus, die Initiation. Wenn ein Baby beschnitten wird, kann man eigentlich nicht von einem Übergangsritus von Kindheit zu Erwachsenendasein sprechen. Also da wird es dann ganz absurd. Aber das ist auch etwas, was dann als Begründung kommt. da könnte man lange drüber reden, ich lasse das einfach nur als Stichwort, aber das Wichtigste, worauf es ankommt und was ich jetzt eben schon mehrfach auch betont habe, das ist, was dahinter steht, das Bestreben, die vermeintliche überschießende Sexualität der Frau herabzudämpfen. Die gilt es herabzudämpfen. Wer jemals durch den Orient gereist ist, der kommt in dieser Frage schon so ein bisschen ins Grübeln, bei welchem Geschlecht eigentlich die überschießende Sexualität tatsächlich angesiedelt ist. Aber das nur nebenbei. Also so Fragen wie Familienehre oder auch verinnerlichte Pflichtauffassung der Frauen, das ist tief unbewusst verankert, das haben wir nun mal so zu machen, das erwartet die Gesellschaft von uns, ohne dass wir das praktizieren, gelten wir nichts. Wir gehören nicht dazu, Anerkennung im sozialen Zusammenhang. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt weitere schlimme, schädliche Bräuche, die teilweise weltweit vorhanden sind, aber auch in einigen Gegenden nur. Ich will da nur auf einen Punkt hinweisen, der unbedingt, und von Terre des Femmes ist das jetzt auch aufgegriffen worden, unbedingt auch in den Fokus muss. Das ist die Frühehe. Das Verheiraten von minderjährigen Mädchen aus männlicher, überschießender Geilheit oder sonst irgendwas, ja, wo so ein alter Imam dann vor sich hin lallt, ein neunjähriges Mädchen wäre ja doch schon reif zum Verheiraten. Das ist Kindesmissbrauch und muss als solcher geahndet werden. Ja, und ich finde es sehr richtig, dass Terre des Femmes da eine Aktion gestartet hat, die soll jetzt 2 Jahre gehen, wo sie an die deutsche Regierung appelliert, endlich mit dem Unfug aufzuhören. Sie werden es nicht glauben, im deutschen Strafgesetzbuch steht, dass 16-jährige Mädchen eine Sondergenehmigung beantragen können, um eben schon ab 16 zu heiraten und dann eben nach entsprechender Prozedur eben auch geheiratet oder verheiratet werden können. Wie soll denn Deutschland im internationalen Kontext sich bei anderen Ländern dafür einsetzen, die Frühehe abzuschaffen, wenn wir selber hier noch nicht Ordnung geschaffen haben? Das ist doch unmöglich. Also bitte unterschreiben Sie die Unterschriftenlisten von Terre des Femmes in dieser Hinsicht. Das ist ein ganz, ganz schrecklicher Punkt, der häufig mit FGM einhergeht, aber eben auch ein schreckliches Thema für sich ist. Ein anderer Punkt, auf den ich hinweise und der mich selber eben vor vielen Jahren motiviert hat, mich mit Haut und Haaren einzusetzen dafür, dass FGM abgeschafft wird und überwunden wird, das ist dieser Brauch in China, der bis zur Revolution 1911 noch gang und gäbe war, den Frauen die Füße abzubinden, ja, also so zu verstümmeln praktisch. Ja, da war sicherlich auch irgendwie so hirnverbrannte Männer, die geglaubt haben, wenn die Frauen da so rumtippeln, dass das irgendwie sexy aussähe oder sonst irgendwas, denn sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Ja, und mit dieser Revolution, mit der Abschaffung des Kaiserreiches in China, war dieser Spuk verschwunden. Und da sage ich mir, hurra, das ist doch toll, das ist ein enthusiasmierendes Beispiel, dass man, wenn man sich nur genügend einsetzt, solche schädlichen Bräuche zu bekämpfen und zu überwinden, dass es möglich ist. Und das will ich Ihnen auch gerne als Funke der Zuversicht dann auch weitergeben. Letztendlich alle diese Details münden in die Überlegung hinein, es geht um die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Das ist das eigentliche Thema. Und zwar in der patriarchalischen Gesellschaft. Denn wenn es eine Gesellschaft von Gleichen wäre, dann bräuchten wir gar keinen Vortrag zu halten darüber. Also FGM und Genderdiskriminierung gehen Hand in Hand. Im öffentlichen Bereich, im privaten Bereich, überall finden Sie kongruent in allen solchen Gesellschaften, dass das eben quasi zwei Seiten der gleichen Medaille sind und damit Teil eines größeren Themas Gewalt gegen Frauen. Es ist Gewalt, ein Ausdruck, ein brutaler Ausdruck von Gewalt gegen Frauen, der eben auch in Zwangs- und Frühehen sich niederschlägt, in Brautraub, mitgiftbezogene Zwänge und Gewalt, Ehrenmorde, alles mögliche kriminelle, man kann es ja nicht anders bezeichnen, Gewalt gegen Frauen. Und die Abhilfe dagegen ist, einfach sich zu erinnern, seit 68 Jahren haben wir die Allgemeine Deklaration der Menschenrechte. Und wo sind sie und in welchem Maße sind sie auf dieser Erde verwirklicht? trauriges Bild. Und wir können uns nur mit Haut und Haaren auch da einsetzen dafür, dass diese allgemeinen Menschenrechte endlich auch mal umgesetzt werden. Und zwar nicht nur für irgendwelche privilegierten Länder, sondern eben für die ganze Menschheit. Wohlgemerkt, es gibt ein wunderbares Buch mit dem Titel »Sind die Menschenrechte westlich?« Fragezeichen. Kann ich nur empfehlen. Kösel Verlag. Ist vor 2 Jahren erschienen. Da ist ganz eindeutig dargestellt, dass die Abfassung der allgemeinen Menschenrechte 1948 von Autoren, die von der UNO dafür beauftragt wurden, verfasst worden ist, die aus den verschiedensten Kulturkreisen kamen, aus Ostasien, also China, aus dem Levante, aus dem Nahen Osten und gar nicht so sehr aus dem Westen. Und dass im Gegenteil einige dieser Punkte der allgemeinen Menschenrechte den Interessen der westlichen Machtinstinkte zuwidergelaufen sind. Das heißt, die allgemeinen Menschenrechte sind eigentlich gegen das Interesse der Westmächte deklariert worden und nicht andersrum. Und das bitte auch immer im Bewusstsein tragen, wenn die Diskussion kommt, ja, ihr Westler mit euren allgemeinen Menschenrechten. Nein, es ist ein gesamtmenschheitliches Errungenschaft dieser allgemeinen Menschenrechte. Und eben zum Teil im Widerspruch, und ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, im Widerspruch zu jahrhundertelangen Praktiken der Westmächte, der Kolonialmächte und so weiter. Ja.
Ja. Es ist wunderbar, Ihnen zuzuhören.
Ja. Ich bin aber auch gleich zu...
einen Blick auf die Uhr. Wir haben ja um halb müssen wir ja
ich zum weiß.
Schluss gekommen sind.
Ich weiß.
Es wäre ganz schön, den Raum noch zu öffnen für ein paar Fragen oder Diskussionen.
Ich bin aber auch gleich mit den Folien zu Ende und ich habe die Uhr da immer im Blick. Also Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung, Selbstbestimmung. Eine selbstbestimmte Frau braucht nicht darauf zu warten, geheiratet zu werden. Die kann selber darüber entscheiden, ob sie überhaupt heiraten will und wen und wann und so weiter. Also all diese Dinge, Erbrechte und so weiter. Wer auf eigenen Füßen steht, der braucht da nicht mehr sich abhängig zu machen. Wir sehen, weibliche Genitalverstümmelung ist nicht nur ein medizinisches Problem und damit natürlich eine wesentliche Einflussgröße auf die weltweite Frauengesundheit. Wohlgemerkt, ganz viele Potenziale weiblicher Kreativität werden lahmgelegt durch FGM. Aber es ist eben auch zugleich ein Menschenrechtsproblem. Und es gibt jetzt in der Bekämpfung von FGM die 2 großen Felder, Prävention, dass keine weiteren Mädchen mehr beschnitten werden und die Betroffenenversorgung. Und ich habe viele dieser Punkte, die hier aufgeführt sind, schon angesprochen. Wir müssen sehen, in verschiedenen Ebenen der Gesellschaft zu viel mehr Information zu kommen, damit in den einzelnen Professionalitäten wirklich aus dem Wissen heraus adäquat gehandelt werden kann. Letztendlich mündet das im Empowerment of Women. Das ist das eigentliche Ziel. Und dann ist alles eigentlich schon erledigt, wenn das stattfinden kann. Und wir haben viel schon erreicht in Deutschland. Wir haben das medizinische Zentrum in Aachen, wo Rekonstruktionsoperationen in höchstem operativ-technischen Standard stattfinden können. Bitte lassen Sie sich nicht einlullen von Werbung aus Berlin. Das Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede hat kaum was anzubieten, was irgendwo vergleichbar wäre mit dem hohen operativ-technischen Standard in Aachen. Aachen ist, das wäre auch eine lange Ausführung dann, um das noch deutlicher zu begründen, Aachen ist das einzige Zentrum in Deutschland, in Europa, was auf diesem Niveau Versorgung anbieten kann. Und dann Sprechstunde für Migrantinnen, psychologische Versorgung, Beratungsstellen, alles Dinge, die heute ja schon angesprochen worden sind. Überall muss was gemacht werden. Das ist ein Bild sozusagen aus meiner eigenen Tätigkeit. Da ist ein 5-jähriges Mädchen beschnitten worden nach Typ 2, hat dann so einen Tumor, der Gott sei Dank nicht schmerzhaft war. Sie sehen an dem Vergleich Fingerkuppe, wie groß das ungefähr ist, konnte ich problemlos abtragen. Sie hat jetzt einigermaßen ein problemloses äußeres Genitale. Natürlich fehlt da noch was. Aber ich konnte auch sozusagen die restliche Klitoris ein bisschen freilegen, sodass sie da ein normales Leben führen kann. Nur mal so als Illustration, was auch in einfacheren Fällen gemacht werden kann. Aber wie gesagt, ich will mich nicht vergleichen mit der hohen Kunst des Dr. O'Day in Aachen. das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Alle öffentlichen Bereiche müssen eben informiert werden. Da sind wir dann nochmal bei einem weiteren Bild aus dieser Wanderausstellung. Auch das ist einfach als Illustration nochmal ganz wichtig aufzunehmen. Und damit bin ich eben am Ende der Ausführung. Wer sich noch ein bisschen weiter beschäftigen will, ich hatte 2007 eine zusammenfassende Arbeit geschrieben über alle möglichen Details. Das muss heute ein bisschen nach mehr als 7 Jahren aufgearbeitet werden, ein bisschen abgedatet werden. Aber die wesentlichen Aussagen bleiben. Da sind dann die Links, wo Sie das finden können. Und damit danke ich Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann nehmen wir noch ein paar Minuten Zeit. Ich habe ja so die eine oder andere Frage zwischendrin auch zugelassen, weil ich das gut finde und wichtig finde, dass das nicht überfahren wird. So, vielen Dank aber für Ihr Durchhalten.